Ich verstehe das nicht, was mit uns gemacht wird.
Dann habe ich keine Lust, mit drüber zu reden.
Es werden auch trotz Video zu viele Fehlentscheidungen noch getroffen.
Alexa, ruf den DFB an! Ruf den DFB an! Der Videobeweis ist scheiße, Alexa! Ruf den DFB an!
Ja, grüßt euch, hier sind wieder Thomas und Bernd, diesmal mit der 6. Folge des Podcasts Der Club und sonst gar nichts. Heute sitzen wir im Wedding, haben das Spiel gerade geguckt, in der Klubberer Kneipe, auch hier gleich um die Ecke. Und es ist seltsam, eine merkwürdige Stimmung. Also erstmal grüß dich Bernd.
Ja, grüß dich Thomas, hier ist der Bernd.
Ja, es ist. Wir haben gerade schon auf dem Weg hierher so ein bisschen drüber gesprochen. Es ist eine seltsame, schwer greifbare Stimmung. Ich meine, wir haben gewonnen, 2-0. Wir sollten eigentlich euphorisch sein und trotzdem sind wir es irgendwie nicht. Und rätseln so ein bisschen, woran das liegt, warum das so ist. Ja, lass uns erstmal über das Spiel sprechen. Erste Halbzeit bis zu diesen, Videobeweisentscheidungen war das schon eine recht zähe Angelegenheit. Der Club war spielbestimmend. Hannover aus meiner Sicht ein bisschen gefährlicher. Wie hast du es empfunden, die ersten, sagen wir mal, 30 Minuten?
Also, ich würde es mal so formulieren. Die ersten 10 Minuten war durchaus Hannover noch am Drücker. Ist auch noch spielbestimmter. Dann sind wir so ein bisschen warm geworden oder langsam warm geworden. Waren aber auch nie torgefährlich. Dann gab es den Videobeweis. Tor wurde aberkannt. Und dann, finde ich, haben sich ja die Ereignisse überschlagen. Ja, die ganze Resteuphorie, die noch da war, die ganze Dynamik, die man vielleicht noch hatte, dieser kurze Moment, dass, es klappt ja doch noch, wir können noch den Dreier machen, das einfach die Freude des Tors wurde einem dermaßen, auch als Fan aberkannt.
Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt dabei ist auch, wo man so ein Spiel sieht, ne? Also wenn du jetzt zu Hause alleine irgendwie auf der Couch sitzt und dir dann so ein Spiel anguckst, dann ist es nochmal was völlig anderes, als wenn du in der Kneipe bist, irgendwie mit anderen Gleichgesinnten, sag ich mal, wo dann die ganze Kneipe aufspringt, jeder durch die Kreuzung den Raum rennt und jubelt, man sich abklatscht und so weiter und so fort. Währenddessen, und das kriegt man ja gar nicht mit, wird schon verhandelt, ob es überhaupt ein Tor ist oder nicht. Man guckt dann wieder hin und stellt dann fest, hoppla, irgendwas ist hier, stimmt hier nicht.
Genau,
ja?
Genau.
Man hat also sozusagen ja eine ganz andere Wahrnehmung und das ist echt ein Riesenproblem.
Genau. Und das Problem ist natürlich auch dann, man hat im ersten Moment nur eine Kameraeinstellung. Wenn man Glück hat, gibt es eine Zeitung, eine Wiederholung. Dann plötzlich gibt es diesen Cut, gibt es noch eine andere Einstellung, eine andere Kameraperspektive, wo das wirklich teilweise auch ganz anders, wie du siehst.
Ich glaube ja mittlerweile tatsächlich, und wie schon gesagt, das hat tatsächlich mit der Situation zu tun, in der man so ein Spiel sieht. Ich glaube mittlerweile, dass sich das, egal wie man es dreht und wie man es wendet, dass sich das eigentlich das grundsätzliche Problem einfach nicht lösen lässt. Ja, weil du hast einfach eine andere Wahl. Und im Stadion ist es übrigens genauso. Da haben wir das ja auch schon erlebt. Genau. Da ist es noch krasser vielleicht. Und das reißt dich komplett raus. Und das führt dann auch, und ich glaube, dass das dann auch bei den Spielern und bei den Trainern eine Rolle spielt, das führt dann auch zu so einer Verunsicherung. Aber lass uns mal vielleicht eins nach dem anderen machen. Also dann kam diese rote Karte, die irgendwie auch eigentlich fast ein Witz war.
Absolut. Also es ist jetzt auch im Nachhinein, wie jetzt gerade selber nochmal.
Na, der Misicjan, der läuft ja da allein auf den Torwart zu, von hinten kommt der Hannoveraner und dann berührt er ihn wirklich minimal.
Wenn man so möchte, hat er ihn berührt. Man könnte auch sagen, er hat ihn touchiert. Man könnte auch sagen, gut, mit der zweiten Kameraperspektive auch wieder so eine Sache. In der ersten Kameraeinstellung habe ich überhaupt gar nichts gesehen. Ja, da war der noch einen Meter entfernt. In der zweiten Kameraeinstellung, also zweite Kameraperspektive, hat er ihn vielleicht touchiert. Ja, aber auch da von Rot zu reden, also ist für mich eine völlig absurde Entscheidung. Im Endeffekt hat das natürlich, ja, wahrscheinlich war das dann Spiel bestimmt. Und es hat natürlich wahrscheinlich mit Sicherheit ganz viel damit mit dem Endeffekt, mit dem 2-0 zu tun.
Na, man muss ja jetzt auch mal sagen, ich meine, wir sind ja sozusagen von der Entscheidung, positiv von der Entscheidung sozusagen betroffen und trotzdem sagen wir das so klar. Also ich hatte sogar den Eindruck, in dem Moment, in dem der den berührt, wenn er ihn überhaupt berührt, das ist ja noch nicht mal wirklich sichtbar, gleichzeitig fällt der Spieler schon. Also es ist, man kann es auch schwer beschreiben. Der Punkt ist eigentlich, dass es auch da wieder zu einer längeren Spielunterbrechung kam, dass es auch da wieder verschiedene Kameraperspektiven aufgelöst wurden, dass es auch da wieder irgendwie zu endlosen Diskussionen kam und am Ende selbst die Leute, die in dem Raum waren und das Spiel gesehen haben und die Situation gesehen haben, zu völlig unterschiedlichen Entscheidungen kommen und Einschätzungen. Ja. Gut, am Ende ist es dann also eine rote Karte, indirekter Freistoß, Spiel geht weiter.
Also ich würde es mal, um es zusammenzufassen, so formulieren, hatten wir vorhin auch drüber geredet, also man kann es gerne in EMs und WMs weiterhin so praktizieren, aber ich finde, es hat nichts in der ersten, in der zweiten Liga zu tun. Die Sache gibt es in der ersten, warum gibt es die Sache nicht in der zweiten Liga? Also entweder oder. Und ich finde, die Torlinienentscheidung mit der Kamera, also diese Torlinienentscheidung, wie das heißt, finde ich
ja, richtig und wichtig.
Das finde ich völlig okay. Aber ansonsten ist es eher auch für den Schiedsrichter. Was macht er denn noch? Ist das eine Marionette? Ist er jetzt auch demütigend? Ist es ein halber Roboter? Was macht er denn überhaupt noch dann auf dem Spielfeld? Also, oder wie entscheidungsfreudig kann er denn noch sein? Darf er denn noch sein? Für die Linienrichter ist es eine ähnliche Situation. Darf er jetzt die Fahne nehmen? Soll das lieber sein lassen? Oder wartet er noch? Oder auch der Schiedsrichter mit dem Klopf im Ohr?
Da muss ich noch was dazu sagen, das ist nämlich der Punkt. Man hat dann nämlich gemerkt, nach diesen Situationen, dass auch anders entschieden wurde. Also, dass die Linienrichter mit den folgenden schwierigen Entscheidungen, sag ich mal, bei Abseits, potenziellen Abseitspositionen, dass die von dem Moment, wo diese Stimmung natürlich dann auch entsprechend hochgekocht ist, dass die vorsichtiger agiert haben. Also dass sie lieber dann also eine Situation haben weiterlaufen lassen, weil sie ja sicher sein können, dass wenn sie sozusagen Abseits übersehen haben, dass es dann eben wieder mit einem Videobeweis umgedreht werden kann. Was einfach dazu führt, dass man viel, viel häufiger dann auch tatsächlich Videoentscheidungen hat. Ja. Also da beißt sich die Katze irgendwie in den Schwanz.
Genau, ich glaube, diese Krux, dass ich dann halt diese Leute überlegen, mal lieber nicht, mal lieber abwarten. Ja. So, und am Ende, wie gesagt, wartet jeder irgendwann mal ab, passiert was, passiert nichts. Aber für den Zuschauer ist es einfach eine Katastrophe.
Für den Zuschauer ist eine Katastrophe und man spürt dann auch, dass das aufs Trainerteam sozusagen sich überträgt. Ich glaube dann, war das noch in der ersten Halbzeit oder schon in der zweiten Halbzeit, bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber da gab es dann auch eine Situation, die wieder strittig war. Bei genauerem Hinsehen war das eine völlig richtige Entscheidung vom Schiedsrichterteam. Mhm. Und trotzdem waren die Trainer, der Trainerstab, in dem Fall vom Club, überhaupt nicht mehr zu beruhigen. Kannst du dich erinnern an die Situation, die ich meine? Also die waren überhaupt nicht mehr zu beruhigen. Und das hat eben alles damit zu tun mit dieser Vorgeschichte. Mit diesen wiederholten Videobeweisen, mit diesen wiederholten Unterbrechungen, mit diesen wiederholten Diskussionen. Das führt dazu, dass die sowohl im Stadion die Stimmung als auch die Entscheidungsfreudigkeit der Schiedsrichter komplett darunter leidet, beeinträchtigt wird und so ein Spiel dann tatsächlich im Extremfall auch eine Dynamik kriegt, die es überhaupt nicht bräuchte. Ja. Und hier war es dann tatsächlich auch so, fand ich, dass das Spiel eigentlich auch immer zerfahrener wurde. Es war von vornherein irgendwie, also schon am Anfang, schon die erste halbe Stunde war wirklich echt zäh. Aber danach, im Lauf der der Zeit, vor allem dann in der zweiten Halbzeit, wurde das eigentlich immer unansehnlicher, immer zerfahrener, immer, also das spielerische Niveau, das ist immer weiter gesunken. Das war eigentlich wirklich dann fast nicht mehr ansehbar.
Ja, sehe ich genauso. Und das Absurde heute war ja wirklich, dass wir mit dem Dreier nie so nah waren. Also in jedem Spiel hätten wir den Dreier machen können, würde ich mal sagen. Beim Hertha-Spiel hätten wir den 1-1 unentschieden auf jeden Fall machen müssen. Und bei Mainz hätten wir den Dreier machen müssen. Völlig verdient. Völlig spielbestimmt. Und dieses Mal haben wir es ja gemacht. Und zwar auch mit dem 2-0. Ganz klar. Aber es war für mich auch bis jetzt das schlechteste Spiel. Und das Spiel, wo ich mir jetzt auch wirklich die meisten Sorgen mache, was jetzt noch kommt. Jetzt haben wir die englische Woche. Gut, Dortmund, muss ich nicht drüber reden, aber Düsseldorf finde ich extrem stark. Und
was mir auch aufgefallen ist, jetzt bei dem Spiel, wenn wir jetzt mal weggehen von den ganzen tumultartigen Situationen um den Videobeweis, was mir halt wirklich auch aufgefallen ist, dass wir dann mit einem Mann in Überzahl eigentlich überhaupt keine spielerischen Lösungen finden konnten, um diese Abwehr zu knacken. Also es war an Harmlosigkeit kaum zu überbieten. Ich meine, klar, es ist jetzt eine gewisserweise eine absurde Situation, weil wir haben die drei Punkte, wir haben das Spiel gewonnen und alles. Man könnte sagen, okay, alles wunderbar, aber ich sehe es eben überhaupt gar nicht so. Weil bis zu diesem 1-0, das dann schon verdient war, aber auch ein bisschen glücklich kam, hatte man das Gefühl, dass wir überhaupt keine Idee haben, wie man so eine tiefstehende Mannschaft bespielt, wie man die knacken kann. Und da war auch null Kreativität. Und ich glaube, du hast auch, gut, das ist jetzt nochmal so ein Punkt, ne, was unseren Spielgestalter anbetrifft, den habe ich ein bisschen besser gesehen. Der war für dich ein Totalausfall, kann man das so sagen? Also ich spreche jetzt von Kubo.
Ja, also mit Kubo hatten wir ja schon eben noch die Diskussion. Also das sehe ich jetzt nochmal anders wie du. Also Kubo, den er ja erst außen eingesetzt hatte, wo wir uns beide noch gewundert haben. Was macht er eigentlich? Jetzt hat er ja auch mal in der Mitte gespielt. Ich glaube, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, ist, also ich finde Kubo, oder ich erwarte von Kubo, dass er einfach kreativer ist, ballbestimmter ist, sich auch mal Räume frei macht und nicht nur immer darauf wartet, dass er das Zuspiel bekommt. Das hat mich ehrlich gesagt schon enttäuscht. Also ich erwarte mir da mehr. Ich erwarte mir da auch einen Spieler, der einfach kreativer, ja auch selbstbestimmter die Dinge auch mal in die Hand nimmt und einfach auch mal Akzente setzt.
Ich habe das tatsächlich anders gesehen. Also ich habe das ja vorhin schon auch gesagt. Ich hab immer ein Auge irgendwie auch auf ihn gehabt während des Spiels. Und ich habe mich oft gefragt, was soll er da wirklich machen? Also erstens hat er viel zu wenig Anbindung ans Spiel. Das stimmt, er war dann häufig außen. Dann manchmal hat sich Ishak irgendwie nach außen fallen lassen, um die zentrale Position für Kubo frei zu machen. Dann hatten wir im Grunde genommen zwei Außenstürmer mit Misicjan auf der einen Seite, Ishak, der sich rausfallen lässt. Und in der Mitte dann Kubo, der dann die Räume versucht hat zu nutzen. Der wurde aber dort nie angespielt, weil Hannover eigentlich alles gemacht hat, um die Mitte dicht zu machen und das Spiel auf die Außen abzudrängen. Und dort hatten unsere beiden Außenverteidiger auch also wirklich einen rabenschwarzen Tag. Also sowohl Valentini als auch Leibold hatten überhaupt keine Durchschlagskraft. Misicjan fand ich auch überhaupt nicht überzeugend.
Aber ich finde, ich sehe es auch ähnlich, aber ich finde einfach auch, dass Kubo nicht in der Lage ist, einfach diese Dynamik zu entwickeln und sich dann eben auch diese Räume zu schaffen. Die, gebe ich dir recht, die haben alles zugemacht, die er dann eben aufbrechen muss. Und was ein Spieler wie jetzt Löwen oder Ishak natürlich macht. Und ich glaube, da hat er einfach auch nicht die physisch, diese Präsenz auch körperlich, auch nicht physisch, sich diese Räume freizumachen. Aber das muss er machen, weil anders geht's nicht.
Also diese physische Präsenz wie ein Ishak oder wie ein Löwen wird er nie haben. Ich meine, guck dir mal Löwen an, das ist ja ein Schrank. Und Ishak sowieso.
Ja, aber wenn das in die Kurve nicht hat, muss er das dann einfach spielerisch lösen.
Ja, aber das kann er ja nur, wenn er den Ball eben auch hat. Also es gibt dann ja nur zwei Möglichkeiten.
Dann muss entweder er sich den Ball mal holen. Also da muss er sich den Ball auch selber selbstverantwortlich eben mal versuchen, über die Kreativität zu holen. Also entweder er hat für mich den körperlichen oder den Kreativansatz. Wenn er das beides nicht hat, dann sehe ich das als Problem auf Dauer.
Aber das hat er ja teilweise sogar gemacht. Der hat sich ja teilweise dann wirklich hinter die Mittellinie zurückfallen lassen, um Bälle zu holen, weil er eben keinen Ball bekommen hat. Warum hat er keinen Ball bekommen? Weil die Hannoveraner die Mitte dicht gemacht haben. Ja. Das heißt mit anderen Worten, eigentlich fehlt im zentralen Mittelfeld, also hinter Kubo sozusagen. Also eigentlich, naja, man könnte sagen, gut, das ist dann im Grunde genommen Petrak oder dann ja Fuchs und Behrens. Ich weiß nicht, ob es überhaupt an unserem Spielmaterial liegt. Also grundsätzlich habe ich den Eindruck, das ist ja nur mein Eindruck, ja, also ich weiß es ja auch nicht, das ist ja nur eine Beobachtung. Mein Eindruck ist, als ob Kölner bislang noch keine wirkliche Idee und keine Möglichkeit gefunden hat, wie er die Spieler, die er jetzt zur Verfügung hat, wie er die in ein funktionierendes System einbinden kann.
Beispielsweise Petrak haben sie ja beide heute gewonnen. Also für mich war es heute der beste Spieler mit auf dem Platz, der ja heute auch in einer ganz anderen Position eigentlich gespielt hatte.
Er hat schon einen Sechser gespielt, aber er war halt dann manchmal ein bisschen offensiver als sonst.
Genau, und er war doch vorne mit dabei und er hat sich gut durchsetzen können und das meine ich damit. Also, dass er eben einfach heute mal sich auch mal durchsetzen konnte, mehrmals und durchaus auch Bälle geschossen hat aufs Tor und die waren durchaus auch gefährlich. Einige waren sehr gefährlich. Also auch ein Spieler, wo ich ehrlicherweise sagen muss, den habe ich eigentlich auch schon öfter mal abgeschrieben, aber also heute war der top, heute war er da, heute war er wach. Und das mache ich damit, einfach mal Überraschungen Akzente setzen, einfach mal zu sagen, okay, jetzt wachse ich mal über mich hinaus und jetzt habe ich dieses Twentchen mehr, was ich vielleicht machen müsste oder was eigentlich meine Position wäre. Und das Ja, das meine ich damit. Also das vermisse ich bei Kubo bislang. Aber ich...
Dann kommt es. Ich hoffe es.
Aber gut, also da sind wir vielleicht unterschiedlicher Meinung. Das macht ja auch nichts. Ansonsten insgesamt ein echt zähes Spiel. Schwer anzusehen.